Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Das erfolgreichste Bündnis der Welt. Das erfolgreichste Bündnis aller Zeiten. So steht es geschrieben vor einigen Jahren in zahlreichen Kommentaren, in zahlreichen Büchern. Vor allem auch nach dem Ende des Kalten Krieges stand es so geschrieben. Und wie ist es jetzt? Die NATO feiert Geburtstag, den 70. Aber was für eine Feier soll das sein in Washington? Die westliche Allianz ist in vielen Fragen tief zerstritten, vor allem seit Donald Trump das Kommando hat. Und der amerikanische Präsident hat insbesondere Probleme mit Deutschland, weil Berlin seine finanziellen Zusagen nicht einhält, wie er meint.
Deutschland zahlt ehrlich gesagt nicht seinen gerechten Anteil. Ich habe großen Respekt für Angela und das Land. Ich mag Deutschland, aber sie zahlen nicht, was sie zahlen müssten. Sie zahlen rund 1%, aber sie müssten 2 zahlen.
Ein verärgerter Donald Trump. Die NATO feiern in Washington. Wir schalten gleich zu unserer Reporterin in die USA. Und das hören Sie noch. Die Briten können es noch eine Mehrheit finden im Parlament. Was heißt das für den Brexit in der Konsequenz? Und die AfD kommt wieder nicht durch mit ihrer Kandidatin für das Präsidium des Bundestages. Besonders die Deutschen sind also enorm unter Druck bei der NATO, nicht nur von Seiten der Amerikaner. Auch der Generalsekretär der Verteidigungsallianz tadelt die Bundesregierung, ebenso andere Regierungen, die sich ernsthaft fragen, wie das reiche Deutschland nicht in der Lage ist, das viel diskutierte 2%-Ziel zu erreichen. Also der 2%ige Anteil des Verteidigungsbudgets am Bruttoinlandsprodukt. Da liegt Berlin eben deutlich drunter und keine wesentliche Besserung ist in Sicht, befürchten die Kritiker. Nun wird aber doch gefeiert, 70 Jahre NATO. Bettina Klein für uns in Washington. Was steht denn heute auf dem Programm?
Ja, heute die eigentliche Arbeitssitzung oder die Arbeitssitzungen der NATO-Außenminister. Es gab ja gestern Abend eine Gedenkveranstaltung, einen Empfang, wo auch Jens Stoltenberg und Mike Pompeo kurz gesprochen haben. Es gab ein Familienfoto, das Ganze relativ kurz und bescheiden, jetzt keine große Feier. Und da gab es natürlich dann auch mehr Smalltalk. Man hat sich nochmal gegenseitig versichert, dass man irgendwie zusammenhalten möchte. Heute Arbeitssitzungen und natürlich hat es in der Luft geknistert, spätestens gestern, als Mike Pence bei einer der Vizepräsident der USA bei einer Rahmenveranstaltung doch hier massive Kritik an Deutschland geübt hat. Verkürzt gesagt, die größte Wirtschaftsmacht Europas drückt sich vor dem 2%-Ziel, macht stattdessen Geschäfte mit Russland, Stichwort Nord Stream 2, und die Amerikaner müssen dafür zahlen. Von deutscher Seite wird es hinter den Kulissen ein wenig heruntergespielt. Man hört, das sei jetzt nicht neu gewesen. Man war auch darauf eingestellt und man vermutet auch, das sei so ein bisschen das Good Cop, Bad Cop-Spiel. Mit Mike Pompeo, dem Außenminister, laufen die Gespräche demzufolge sehr konstruktiv. Und der Außenminister, der deutsche Außenminister Heiko Maas, hat ja gestern schon gesagt, wir halten uns an unsere Versprechen. Er hat nochmal das 1,5%-Ziel für 2024 politisch bestätigt. Er hat sich hier heute Morgen im State Department, dem amerikanischen Außenminister, nochmal zur Diskussion dann wie folgt geäußert.
Dass in Deutschland über Verteidigungsausgaben anders diskutiert wird als in anderen Ländern, hat mit unserer Geschichte zu tun. Und das ist auch gut und diese Debatte führen wir. Aber wir stellen uns den Herausforderungen und wir fühlen uns an unsere Verpflichtungen gebunden und wir werden unser Wort auch einhalten.
Ja, wir werden das Wort auch einhalten, sagte Heiko Maas. Und zur Frage, weshalb sich das jetzt eigentlich so sehr an Deutschland entzündet?
Es geht da in erster Linie vor allen Dingen deshalb immer um Deutschland, weil es dort um das meiste Geld geht. Insofern ist das nachvollziehbar, aber es ist nicht so, dass diese Debatte hier in irgendeiner Weise unversöhnlich geführt wird. Ich glaube, jetzt geht es darum, sich auch vor allen Dingen den Herausforderungen zu stellen, die wir innerhalb der NATO haben, und das wollen wir hier tun bei unterschiedlichen vielen Themen.
Also keine unversöhnliche Debatte, so Außenminister Heiko Maas. Und er sagte auch, es sei kein Tiefpunkt des deutsch-amerikanischen Verhältnisses. Die NATO eine große multilaterale Organisation und Deutschland eben ein Teil dessen.
Sagt der deutsche Außenminister, ist das denn so? Wie misslich ist die Situation für die Deutschen?
Naja, man hört schon, dass eben auch das jetzt irgendwie nicht nur von den Amerikanern immer wieder vorgebracht wird. Auch Jens Stoltenberg betont ja immer wieder, hat heute Morgen auch nochmal gesagt, er erwartet von allen Verbündeten, dass sie sich eben an ihre Ziele halten. Und dazu gehört eben auch Deutschland. Aber er macht ja immer dieses sowohl als auch und verweist eben auch auf die großen Steigerungen im Militärbudget, die Deutschland schon zustande gebracht hat. Insofern ist das Bild immer ein wenig gemischt. Natürlich ist keiner so richtig begeistert gewesen über die Haushaltsdebatte jetzt in Deutschland. Deutschland. Man muss aber auch dazu sagen, es ist eben wirklich auch ein Thema, das in unserem Land sehr große Beachtung findet. Das geht natürlich auch um andere Themen und die NATO hat sicherlich noch andere und möglicherweise auch weitaus größere Herausforderungen in der Zukunft, mit denen sie sich beschäftigen muss, und das wird man heute versuchen.
Mhm. Fangen wir mit einem großen Thema an oder machen wir damit weiter, Bettina Klein, Russland.
Ja, das war ein Thema heute Vormittag eben bei der Arbeitssitzung. Es wird verstärkt Unterstützung geben für die Partnerstaaten Ukraine und Georgien, was die Schwarzmeerkrise angeht. Also da geht es um Informationsaustausch, Geheimdienstaustausch, Küstenüberwachung. Man versucht da aber eben auch nicht zu sehr zu eskalieren. Es heißt, es gab eben durchaus auch Staaten der NATO, dem Vernehmen nach die USA und Kanada, die sich durchaus auch da ein stärkeres Vorgehen der NATO hätten vorstellen können. Und diejenigen, die näher dran sind, verweisen eben auf das hohe Eskalationspotenzial. Deswegen unterscheidet man bei der Unterstützung auch sehr stark zwischen Partnerstaaten, Ukraine und Georgien und den drei NATO-Mitgliedern, die ans Schwarze Meer grenzen, Bulgarien, Rumänien und Türkei, was man denen zur Verfügung stellt. Stichwort INF-Vertrag war heute auch ein Thema. Es gibt im Grundsatz eigentlich nichts Neues. Man verweist noch einmal darauf, was eben schon mehrfach gesagt wurde. Russland ist am Zug und wenn sich Russland eben nicht vertragstreu hält, dann wird der Vertrag am 2. August eben auslaufen, nach diesen 6 Monaten, die es nochmal gegeben hat. Und die NATO schaut eben, welche Optionen es danach gibt. Also da gibt es eigentlich nichts Neues und man wird sehen, ob es in den nächsten Monaten weitere Entwicklungen gibt. Es gilt ja die Devise, wir bereiten uns einfach auch schon auf eine Welt ohne INF-Vertrag vor.
Nichts Neues, Bettina Klein, heißt das nichts Neues für die Öffentlichkeit? Gibt es Gesprächsfäden zwischen Brüssel, also NATO-Hauptquartier, und Moskau, oder läuft wirklich gar nichts?
Ja, es gibt natürlich auf der politischen Ebene gibt es weiterhin Gespräche. Deutschland will sich auch, das hat auch Heiko Maas zu erkennen gegeben, dafür einsetzen, dass man den Dialog mit Russland eben intensiviert. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte heute auch nochmal, das ist für ihn kein Gegensatz oder kein Widerspruch, dass man sagt, auf der einen Seite eben Abschreckung, wir müssen uns auf eine andere Welt einstellen, gleichzeitig aber im Dialog bleiben. Das ist eben dieser zweigleisige Ansatz der NATO, den das Bündnis schon seit einiger Zeit fährt. Sicherlich muss man im Gespräch bleiben, aber es ist ja auch klar, dass weder Russland noch die USA eben ein großes Interesse daran haben, den Vertrag aufrechtzuerhalten, weil er eben nur 2 Länder betrifft und andere Staaten eben unbehelligt weiter aufrüsten können. Daher ja auch die Bestrebungen der Bundesregierung, bei Abrüstungsgesprächen voranzukommen. Das ist extrem schwierig, wissen wir. China hat schon abgewunken, aber das ist im Grunde genommen die große Themenlage, die da eben auch mit dazugehört.
China ist auch ein wichtiges Stichwort. Wie soll China da mitspielen, mit ins Boot geholt werden?
Die NATO fängt wirklich jetzt erst an, das wirklich auch zu thematisieren und, wie man hört, wirklich auch auf Drängen der Vereinigten Staaten, die eben natürlich auch China als vor allen Dingen als großen Konkurrenten eben ausgemacht haben und eben auch wollten, dass die NATO sich damit beschäftigt. Wir wissen, die Europäische Union hat inzwischen auch eine China-Strategie entwickelt und will sich da auch mehr auf die Hinterfüße stellen, und Ähnliches scheint jetzt auch eben für die NATO zu gelten. Das war bisher kein großes Thema. Niemand hat sich wirklich jetzt öffentlich bei der NATO um China Gedanken gemacht, aber das kommt mit auf die Tagesordnung, weil es eben auch um Fragen von Cyberbedrohung, Spionage, Aufrüstung dergleichen geht. Aber dieser Diskussionsprozess ist da erst am Anfang. Und man spricht übrigens gerade zur Stunde darüber. Das ist Thema in der 2. Arbeitssitzung hier heute Vormittag amerikanischer Zeit.
Und Verkehrsprobleme auch in Washington hören wir im Hintergrund. Es wird mächtig gehupt, wo immer das auch herkommen mag. Wir haben noch ein Stichwort. Bei NATO fällt auch immer Afghanistan ein. Ist das auch Thema gewesen?
Ja, ist auch Thema, und im Grunde genommen gilt eigentlich auch hier gemeinsam rein, gemeinsam raus. Es gibt im Grunde genommen keine Neuigkeiten, wie es jetzt wirklich weitergeht. Also es ist jetzt kein direkter, einseitiger Abzug der Amerikaner zu erkennen, und es gilt da wohl auch, dass eben aus dem Weißen Haus etwas heraustrompetet wird und dann im Rest der US-Regierung man versucht, das eben zu relativieren oder zu operationalisieren und dann zu sehen, wie es weitergeht. Und der Fokus ist ja im Augenblick eher auf diesen Friedensgesprächen. Da gibt es im Augenblick noch keinen Durchbruch, aber es ist natürlich auch ein Thema hier, und die NATO dient da auch als Forum und als Plattform, denn sie ist beteiligt an dem Einsatz Resolute Support. Das ist ja anders als in Syrien, aber da ist eigentlich auch mal ist eher dabei, im Gespräch zu bleiben.
Hört sich ein bisschen so an, als sei das eine Konferenz zur Schadensbegrenzung des Präsidenten.
Ja, vielleicht insgesamt zur Schadensbegrenzung, muss man sagen. Also Stoltenberg, der sich ja immer wieder als Moderator gibt, verweist immer darauf, bei allen Konflikten, dazu gehört übrigens auch die Türkei, die NATO sei eine Plattform. Und er versucht hier eben wirklich auch nach allen Seiten hin zu moderieren. Man kann im Augenblick schlecht abschätzen, was jetzt da im Hintergrund im Augenblick läuft, weil ich fand ihn schon bei der ersten Pressekonferenz heute, sah er relativ angespannt aus. Aber wir sollten vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass es auch ein gemeinsames Statement gegeben hat aller 29 NATO-Staaten anlässlich des 70. Jahrestages, wo nochmal das transatlantische Bündnis wirklich bekräftigt wird zwischen Europa und Nordamerika und man auch noch einmal wiederholt das Versprechen von Wales 2014 in allen drei Punkten, also was Geld, Fähigkeiten und die Beiträge angeht. Da ist die Rede von Richtlinien für die Verteidigungsausgaben. Also die NATO produziert da durchaus auch Ergebnisse und das muss jeweils einstimmig passieren und war in diesem Fall auch so.
Die NATO-Außenministerkonferenz zum 70. Geburtstag in Washington. Vielen Dank dafür, Bettina Klein. Das lohnt sich auch zu melden. Die Briten können noch Mehrheiten bilden im Parlament. Dies hatte in den vergangenen Wochen nicht mehr geklappt. Diesmal schon. Auf Initiative einer Parlamentarierin hin entscheidet das Unterhaus denkbar knapp dafür, dass der Brexit verschoben werden soll. Dafür hat es die Zustimmung der Abgeordneten dann tatsächlich gegeben, quer durch alle Parteien. Der Premierministerin jedenfalls soll es recht sein. Über den heutigen Tag in London, Christine Heuer.
Auch das noch. Am Nachmittag hat das Unterhaus seine Arbeit unterbrechen müssen, wegen eines Wasserrohrbruchs. Und das, wo mittlerweile jede Stunde zählt, um ihn doch noch zu finden, den Deal der Briten für ihren Brexit. Delegationen von Regierung und Opposition verhandeln seit dem Morgen. Im Unterhaus haben sie sich die Nacht um die Ohren geschlagen und am Ende mit hauchdünner Mehrheit ein Gesetz beschlossen, das die Premierministerin zwingt, bei der EU eine dann wohl lange Verschiebung zu beantragen, wenn der No-Deal akut droht. Und im Oberhaus, das diesem Gesetz zustimmen muss, da vertrödeln die Brexiteers unter den Lords heute möglichst viel Zeit. Sie filibustern, damit das Gesetz nicht mehr rechtzeitig vor dem No-Deal ratifiziert werden kann. Im Unterhaus waren die Brexit-Hardliner gestern außer sich geraten. Das Gesetz sei ein Verfassungsbruch, rief der Tory Marc Francois. Und dann:
The public won't be impressed by this. Forgive them, Father, for they know not what they do.
Wenig dringt derweil über die Verhandlungen von Team May mit Team Corbyn nach außen. Nach dem ersten Treffen von Premierministerin und Labour-Chef gestern gaben beide Seiten sich skeptisch. Von Labour hieß es, die Premierministerin sei überhaupt nicht zum Kompromiss bereit. Wie es wirklich läuft, schwer einzuschätzen. Beide Parteien suchen einen Kompromiss. Beide Parteien versuchen aber auch, im Falle des Scheiterns den Schaden für sich zu begrenzen. Theresa May hat ihren Deal pur noch nicht aufgegeben und Labour hat mögliche Neuwahlen noch nicht aufgegeben, den fast sicheren Sieg vor Augen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Verhandlungen für Jeremy Corbyn gefährlich. Seine Partei möchte ein zweites Referendum, er nicht. Labour zweifelt, ob der Chef den Plan Theresa May gegenüber entschieden genug vertritt. Es gibt erste Friktionen, nun auch bei Labour. Schatzkanzler Philip Hammond könnte sie vergrößern wollen mit einer erstaunlich freundlichen Bemerkung über das Referendum.
The confirmatory referendum idea, many people will disagree with it.
Viele sind gegen das zweite Referendum. Ich bin nicht sicher, ob es im Parlament eine Mehrheit gäbe, aber es ist ein total glaubwürdiger Vorschlag, der eine Prüfung im Parlament verdient. Geschlossener ist Labour, wenn es um die künftigen Beziehungen zur Europäischen Union geht. Die Partei möchte die Zollunion und einen Zugang zum Binnenmarkt. Für die Brexiteers ein absolutes No-Go. Und genau deshalb schaltet Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox die Ampel probehalber mal von Rot auf Gelb. Es kann ja nicht schaden, den Hardlinern bei den Tories die Alternativen klar vor Augen zu führen und sie so vielleicht doch noch auf Mays Seite zu ziehen.
I don't want to see a customs. Let me make that clear.
Ich möchte keine Zollunion, das betone ich. Aber wenn ich mich zwischen dem Austritt und einer Zollunion entscheiden muss, dann werde ich immer den Austritt wählen. Wenn wir erst einmal draußen sind, sind wir draußen. Der Austritt hat oberste Priorität.
Once we are out, we are out. Leaving is the priority.
Derweil trifft sich die deutsche Kanzlerin mit Irlands Regierungschef in Dublin. Angela Merkel und Leo Varadkar sind sich einig. Beide wollen Großbritannien lieber mehr Zeit geben, als den No-Deal zu riskieren. Und sie sind sich uneinig. Irland will selbst beim harten Brexit keine Grenzkontrollen zu Nordirland durchführen. Deutschland findet, so geht es nicht. Berlin hat Merkels Visite vorsorglich als Zuhörbesuch bezeichnet. Grundstürzendes ist heute also nicht zu erwarten, zumindest nicht in Dublin.
Ein Bericht von Christine Heuer. Kennen Sie die Politikerin Mariana Harder-Kühnel? Im Bundestag ist sie inzwischen allen bekannt. Sie kandidiert für die AfD. Sie will Mitglied werden im Präsidium des Hohen Hauses. Und jetzt ist sie gescheitert. So wie das eigentlich nicht üblich ist für die Parteien, denn alle haben Mitglieder im Präsidium. Die CDU, die CSU, die SPD, die FDP und auch die Grünen. Aber eben nicht die AfD. Denn die AfD-Kandidatin ist zum dritten Mal durchgeflogen. Und ihr Vorgängerkandidat auch. Das gibt Ärger, wie Frank Kapellan berichtet.
Lange Gesichter bei der AfD, Mariana Harder-Kühnel blickt regungslos zum Rednerpult. Es ist kurz vor 3:30, als der Bundestagsvizepräsident von der CSU ihre erneute Niederlage verkündet.
Mit Ja haben gestimmt 199 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 423 Abgeordnete. Enthaltung 43.
Gerade auf die Enthaltungen hatte die 44-Jährige gesetzt. Dies ist der Königsweg für all jene, die sich nicht für mich entscheiden können, hatte die Juristin betont. Einfache Mehrheit, mehr Ja- als Nein-Stimmen. Damit hätte sie den Sprung ins Präsidium geschafft. Doch daraus wird nun nichts. Hans-Peter Friedrich macht klar, einen neuen Anlauf kann es für sie kaum geben.
Ich möchte darauf hinweisen, dass nach § 2 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung kein weiterer Wahlgang mit einer im dritten Wahlgang erfolglosen Bewerberin stattfindet, es sei denn, es wird ein weiterer Wahlgang im Ältestenrat vereinbart.
Die Schlappe für Mariana Harder-Kühnel fällt noch deutlicher aus als in den ersten beiden Wahlgängen. Das überrascht, da sich immerhin kein Geringerer als der Unionsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus persönlich für die Wahl der AfD-Kandidatin ausgesprochen hatte.
Der AfD steht nach der Geschäftsordnung eine Position zu.
Doch eine Wahl lässt sich eben nicht erzwingen, erst recht nicht, wenn sie geheim ist. Gleich nach Bekanntgabe der Niederlage ziehen die AfD-Abgeordneten geschlossen aus dem Saal. Krisensitzung. Wie soll es nun weitergehen? Eine Stunde später verkündet Alexander Gauland als Partei- und Fraktionsvorsitzender:
Wir werden jetzt in jeder Möglichkeit, die wir haben, bei jeder Möglichkeit einen weiteren Kandidaten für den Vizepräsidenten des Bundestages aufstellen. Und wir werden zugleich prüfen lassen, inwieweit dieses unvollständig besetzte Gremium zu rechtlichen Konsequenzen führt.
Diese Entscheidung ist eine Steigerung des Undemokratischen, sagt Gauland noch. Kritiker eines Nein zu Harder-Kühnel sehen sich also bestätigt. Die Partei wird sich nun in die Rolle des Märtyrers flüchten. Wir werden jetzt in jeder Sitzungswoche einen neuen Kandidaten präsentieren, kündigt der AfD-Abgeordnete Armin Paul Hampel an.
Ich halte das für den richtigen Weg, um aufzuzeigen, dass es hier gar nicht um den Kandidaten geht, sondern um eine gemeinschaftliche Abstrafung der AfD-Fraktion.
Dass dem so ist, daraus allerdings machen die Neinsager überhaupt keinen Hehl. Die AfD ist keine normale, keine demokratische Partei, ist im Reichstagsgebäude immer wieder zu hören, etwa von Linken-Chefin Katja Kipping.
Denn die AfD steht für einen klaren Kurs, der da lautet, Neonazis in den eigenen Reihen zu tolerieren und zu unterstützen. Und die AfD steht für die Relativierung der Verbrechen in der Nazizeit.
Mein Großvater ist in Dachau ermordet worden, meint der bayerische SPD-Abgeordnete Karl-Heinz Brunner. Da kann ich keinen AfD-Vertreter ins Präsidium wählen. Opferrolle hin oder her.
Genau mit den gleichen Argumenten haben Menschen der NSDAP in Deutschland den Teppich aufgerollt, um ihnen keine Märtyrerrolle zu geben. Was daraus geworden ist, wissen wir alle.
Und jetzt? Jetzt stehen sich erst einmal zwei Rechtspositionen unversöhnlich gegenüber.
Der Anspruch der AfD auf das Amt der Vizepräsidentin und mein Recht als Abgeordneter mit Nein zu stimmen.
So der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle. Für ihn ist es aber kein Problem, dass der AfD-Stuhl im Bundestagspräsidium erst einmal unbesetzt bleibt.
Unser Parlament ist stark genug, um mit dieser unversöhnlichen Situation umzugehen und der Bundestag ist sehr wohl arbeitsfähig.
Informationen von Frank Kapellan. Milliarden Überschüsse in den Staatskassen und das über Jahre. Die Finanzminister haben also mehr eingenommen als geplant und als erwartet. Woran hat das gelegen? Weil sie falsch gerechnet haben? Das könnte auch sein. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weil die Konjunktur so brummt. Doch damit könnte es bald vorbei sein, warnen führende Ökonomen. Volker Finthammer weiß mehr.
Eines geben die Konjunkturgutachter der Wirtschaftsforschungsinstitute gleich zu Beginn zu Protokoll. Mit einem ungeordneten Austritt Großbritanniens könnte sich die konjunkturelle Entwicklung tatsächlich erheblich abkühlen, die ohnehin schon durch die gestiegenen Unsicherheiten einen Einbruch erfährt.
Ein wichtiger Grund für die Abkühlung der Konjunktur ist die hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit. Denn nach wie vor ist unklar, wie es mit den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA auf der einen und China bzw. der Europäischen Union auf der anderen Seite weitergeht. In Europa kommt als zweite Unsicherheit die über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hinzu,
erklärt Axel Lindner vom Wirtschaftsforschungsinstitut in Halle. Die aktualisierte Prognose beruht aber noch auf der wohlwollenden Annahme, dass es doch noch zu einem geordneten Brexit kommt. Einen ungeordneten haben die Forscher nicht berechnet, da es dafür auch noch keinen historischen Vergleich gäbe. Die Folgen wären aber schwer abzusehen. Bereits seit Mitte des vergangenen Jahres ist der Einbruch bei der wirtschaftlichen Entwicklung zu spüren. Aber dann haben vor allem die Krise in der Automobilindustrie als auch das Niedrigwasser im Rhein als faktische Wachstumsbremse zum Jahresende gewirkt, sagt der Sprecher der Gemeinschaftsgutachter Professor Oliver Holtemüller.
Wir erwarten jetzt für das Jahr 2019 nur noch eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 0,8%. Das ist gut 1 Prozentpunkt weniger als noch im Herbst.
Damit ist es von allen bislang vorgelegten Konjunkturprognosen die skeptischste. Allerdings gehen die Forscher nicht davon aus, dass aus diesem Einbruch tatsächlich eine Rezession folgen könnte. Eher könnte sich die Wachstumsrate wieder nach oben entwickeln.
Wenn es natürlich dennoch zu einem harten Brexit kommen sollte mit erheblichen Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Güterhandels, dann dürfte sich auch unsere Prognose für Deutschland ungünstiger darstellen, als Sie das jetzt in den Zahlen vorfinden.
Bleibt dieser harte Schnitt aus, dann dürfte sich die Konjunktur im Laufe des Jahres wieder stabilisieren. Und für das kommende Jahr rechnen die Gutachter sogar wieder mit einem Zuwachs von 1,8%. Dabei schlägt vor allem die nach wie vor starke Binnennachfrage, etwa auf dem Bau, durch, wo es bereits deutliche Kapazitätsengpässe gibt, während das produzierende Gewerbe stärker von den internationalen Entwicklungen abhängig bleibt. Auch die Beschäftigung wird noch weiter zulegen, wenn auch ob der zunehmenden Engpässe nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit, was insgesamt aber eine weiter sinkende Arbeitslosenquote bedeutet. Die steigenden Löhne und Gehälter sorgen zum einen für eine stabile und noch steigende Binnennachfrage, aber gleichermaßen auch für steigende Staatseinnahmen. Gut 40 Milliarden Euro soll der strukturelle Überschuss im laufenden Jahr betragen, mit dem die Bundesregierung hantieren könnte, sofern die wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich der Prognose folgt.
Unser Korrespondent Volker Fintamer berichtete. Noch einmal zurück in den Bundestag. Unser Fokus liegt jetzt auf dem Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre im Verteidigungsministerium. Auch hier steht Ursula von der Leyen unter Druck. Der massive Einsatz von externen, von teuren Beratern, einen dreistelligen Millionenbetrag, hat das Ganze gekostet. Wer hat das kontrolliert? Ist Schaden für den Steuerzahler entstanden? Und gibt es Regelverstöße bei den Vergabekriterien? Die Opposition jedenfalls fordert Aufklärung. Mehr dazu von Markus Pindor.
Der zuständige Abteilungsleiter im Bundesrechnungshof ist ein ehemaliger Bundeswehroffizier. Seit Jahren ist Hans-Joachim Waller beim Bundesrechnungshof für die Prüfung von Verteidigungsausgaben zuständig. Zwei seiner Mitarbeiterinnen hatten die Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Beraterverträgen erstmals moniert. Deren Angaben bestätigte der Rechnungsprüfer. Man habe anhand der Aktenlage überprüft, ob die Vergabe der Beraterverträge im Wehrressort korrekt verlaufen sei. Das Ergebnis ist einigermaßen ernüchternd. Bei 75% der entsprechenden Verträge habe die Wirtschaftlichkeitsprüfung gefehlt oder sei mangelhaft gewesen. Bei über der Hälfte sei der Bedarf nicht oder nicht hinreichend begründet worden. 30% der Beraterverträge seien freihändig, das heißt ohne Ausschreibung, vergeben worden. Dies wird vom Verteidigungsministerium auch nicht bestritten, wohl aber die Größe des entstandenen Schadens. Bei einem der umstrittenen Verträge Auftragskomplexe zur Modernisierung der Bundeswehr IT schätzt der Bundesrechnungshof den Schaden auf 1 Million Euro bei einem Volumen von 20 Millionen Euro nur dieses Vertrages. Der potenzielle Gesamtschaden könnte also weit höher liegen. Schließlich hat das Verteidigungsministerium im untersuchten Zeitraum im Umfang von mehreren 100 Millionen Euro Berater beschäftigt, ohne sich dabei immer an reguläre Verfahren zu halten, so der Bundesrechnungshof in einem Bericht. Der Prüfer Hans-Joachim Waller betont allerdings auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium bei der Prüfung reibungslos verlaufen sei. Er habe nicht den Eindruck, dass mit Informationen hinter dem Berg gehalten werde. Das Ministerium habe mittlerweile eine zentrale Stelle geplant, in der in Zukunft Beraterverträge geprüft werden sollen. Außerdem gebe es eine neue Verwaltungsvorschrift dazu. Bei all dem ist unstrittig, dass das Verteidigungsministerium externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen braucht. Bei einer vorhergehenden Sitzung des Untersuchungsausschusses hatte der Leiter des neuen Kommandos Cyber- und Informationsraum, Generalleutnant Ludwig Leinhoos, dargelegt, dass die Bundeswehr beim Thema Informationstechnik derzeit ohne externe Unterstützung kaum handlungsfähig wäre. Selber Experten auszubilden, etwa für komplexe Aufgaben wie die Cloud-Infrastruktur oder umfassendes IT-Portfolio-Management, dauere in der Regel mindestens 5 Jahre. Deswegen müssten solche Experten zurzeit auf dem zivilen Markt gesucht werden. Im internationalen Vergleich gibt die öffentliche Hand in Deutschland übrigens deutlich weniger für Beraterdienste aus. In Deutschland machen die Beraterfirmen 10% ihres Umsatzes mit öffentlichen Auftraggebern. In den USA sind es 30%.
Der Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre. Informationen waren das von Markus Pindor. 2 Abstürze innerhalb eines halben Jahres, 346 Todesopfer. Das kann kein Zufall sein, sagen Experten. Die neue Boeing 737 MAX muss seitdem am Boden bleiben und das weltweit. Nun liegt der erste Unfallbericht zum jüngsten Unglück in Äthiopien vor. Er entlastet die Crew. Damit wird ein Fehler des Herstellers eben immer wahrscheinlicher. Der Druck auf den amerikanischen Luftfahrtgiganten wächst. Der neueste Kenntnisstand nun von Linda Staude.
Since repetitive uncommanded.
Weil die vorläufige Untersuchung ergeben hat, dass die Nase des Flugzeugs mehrfach selbstständig nach unten gedrückt wurde, empfehlen wir, dass das Flugleitsystem der Maschine vom Hersteller überprüft werden sollte.
By the manufacturer.
So Äthiopiens Verkehrsministerin Dagmar Witmogesh. Erst im vergangenen Oktober ist eine baugleiche Maschine von Lion Air in Indonesien unter ähnlichen Bedingungen abgestürzt. Auch bei diesem Unglück wird vermutet, dass die Steuerungssoftware MCIS zusammen mit einem fehlerhaften Sensor eine der Ursachen gewesen sein könnte. Boeing hatte für den Fall einer Fehlfunktion des neuen Systems, das speziell für die 737 MAX entwickelt worden war, Notfallanweisungen an alle Piloten herausgegeben. Die Besatzung hat wiederholt alle Schritte durchgeführt, die der Hersteller angegeben hat, war aber trotzdem nicht in der Lage, das Flugzeug unter Kontrolle zu bringen. Nach den beiden Abstürzen innerhalb von 6 Monaten, bei denen insgesamt fast 350 Menschen starben, stehen sowohl Boeing als auch die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA in der Kritik. Die FAA wird verdächtigt, sich bei der Zertifizierung der 737 MAX nicht an alle Regeln gehalten zu haben. Wichtige Teile der Sicherheitsprüfungen soll Boeing selbst durchgeführt haben. Seit dem Absturz in Äthiopien gilt für alle rund 300 Boeing 737 MAX ein weltweites Flugverbot. Die FAA hat in der Zwischenzeit bereits angekündigt, die Sicherheit des Flugzeugmodells noch einmal überprüfen zu lassen, diesmal von einem internationalen Expertenteam. Boeing hat die vorläufigen Ergebnisse aus Addis Abeba bisher nicht kommentiert. Allerdings hatte der Flugzeugbauer bereits zuvor bekannt gegeben, dass er eine neue Version seiner Steuerungssoftware entwickelt hat.
Ein Bericht von Linda Staude. Gehen wir nach Nordrhein-Westfalen. Ermittler sprechen schon von einem zweiten Lüchte. Ein weiterer Missbrauchsfall sorgt jetzt für viele Fragezeichen. Diesmal Ort des Geschehens Bad Oeynhausen. Auch hier gibt es eine Reihe von unerklärlichen Ermittlungspannen. Tim Belke mit Einzelheiten.
Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und eine 80-köpfige Ermittlungskommission der Polizei Dortmund ermitteln gegen einen 60-jährigen Physiotherapeuten. Seit einer Woche sitzt er in Untersuchungshaft. NRW-Innenminister Herbert Reul geht bisher von einer mittleren einstelligen Opferzahl aus. Es sei aber nicht auszuschließen, dass es noch weitere Opfer gebe, möglicherweise sogar viele, sagte er heute im Innenausschuss des Landtags. Der Physiotherapeut und Heilpraktiker soll unter anderem pornografische Fotos von seinen jungen Patienten gemacht haben. Seit November 2017 lag der Fall bei der zuständigen Kreispolizei Minden-Lübbecke. Zunächst lautete der Verdacht allerdings nur auf Besitz von Kinderpornografie. 14 Monate dauerte es bis zur ersten Durchsuchung bei dem Beschuldigten. Das sei in der Rückschau zu lang gewesen, so der Minister. Reul sprach von einem klaren Fehler. Der Fall hätte höher priorisiert werden müssen. Einen direkten Zusammenhang mit dem Fall Lüchte gibt es laut Staatsanwaltschaft nicht. Der Innenminister verwies aber darauf, dass die Polizei jetzt sensibler für Kindesmissbrauch sei, wie der aktuelle Fall zeige.
Ein Missbrauchsfall in Nordrhein-Westfalen, diesmal in Bad Oeynhausen. Informationen waren das von Tim Belke. Das war es in unserer Abendsendung hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Dirk Müller. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.